Vielleicht wegen der Tachyon-Geschichten, ich weiß
nicht. Und wenn man diesen einen Ausweg sucht, der nachher beliebige Geschwindigkeiten gestattet, ja, dann ist das ein Prozess, der in der Physik nämlich nicht vorkommt.
Ja.
Das ist eine Möglichkeit und dann werden die Weltlinien geradlinig. Aber das ist ein, das gerade das ist es, was man hier ausklammern muss. Denn wenn man das nicht tut, nicht, dann würde man wahrscheinlich eben gerade, und das ist falsch, diese zusätzlichen Dimensionen physikalisieren als Zeitdimensionen. Genau das darf man nicht machen.
Ja, das machen sie wahrscheinlich.
Und wenn man das tut, das geht dann auf die falsche Interpretation dieser Dimensionen zurück, die ja dann auch nicht umkehrbar sind.
Ja.
Das heißt, für die Ufologie könnte man sagen, schön wäre es ja, wenn. Nicht?
Wenn, ja, ja. Aber, naja, so haben wir ja auch schon mal spekuliert.
Ja, ja, aber wie gesagt, weil in der Dreigroschenoper die Verhältnisse sind nun mal nicht so.
Ja, ja. Ja. Vielleicht ist es zweckmäßig, dass ich Ihnen mal sage.
Hier.
Ja, aber
das... Dieselben Verhältnisse.
Ja.
Denn das ist eine positiv definierte Metrik, die er hier hat.
Ja, bloß er hat ja die gleiche Lichtgeschwindigkeit, also nicht? Das, da ist ja der Unterschied, nicht?
Sonst... Ja, 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 da können Sie aber von absehen jetzt. Ja? Das ist hier nicht so wesentlich. Nur, dass wir dieselbe positiv definierte Metrik haben und infolgedessen keine Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ja.
Aber
ja.
Das erschien mir eigentlich nur als Hilfskonstruktion, die nicht realistisch ist.
Ja, ja.
Wissen Sie, bitte R plus 4 und R minus 4.
Das haben
aber
wir
das ist nicht realistisch. Es ist nur eine Hilfskonstruktion, um einen sozusagen eine Gedankenbrücke zu geben, die man übrigens nachher gar nicht braucht, aber und die auch dann zum Glück nicht mehr vorkommt. Fragen gewonnen werden, die sich empirisch nicht bestätigen lassen. Das glaube ich gerne. Die sind aber systemimmanent.
Ja.
Das liegt an der positiv definierten Metrik, die Sie ja dann bekommen.
Ja.
Beschränken. Da müsste es ja einen tachyonischen Prozess geben, nämlich eine Gravitationswellenausbreitung.
Ja.
Und zwar völlig unabhängig davon, ob hier dieser Gedanke, da will ich doch über was schreiben, dass es hier in der Schrift zu kurz gekommen ist, mit dieser Divergenz des Feldvektors.
Ja.
Mal nur aufmerksam, weil da ja noch diese, das muss ja auch gelten für den. Das heißt, die Feldquellenmasse muss in jedem Fall mit eingehen.
Ja, ja.
Denn, wenn, sehen Sie, die Poisson-Fassung, die gilt nur an einem einzigen Punkt. Oder an einer einzigen Fläche, nämlich auf der Oberfläche der Masse. Sieht das mal aufgefallen?
Nee.
Pass auf. Sie
einem
haben
Punkt.
Doch diesen Laplace-Operator, also gut, jetzt wird der umgesetzt. Sie kriegen dann diese Geschichte 4 Drittel Pi Gamma mal und jetzt kommt doch wie war das, 9 d2v nach dv Quadrat plus 6 d, wie war es, v mal d nach dv, so war das, So, wenn Sie jetzt die Bedingung einführen, dm nach dv gleich m0 durch v0, gleich Sigma, wenn Sie die Bedingung einführen, dann ist d2 nach dv Quadrat gleich 0, weil nämlich dm0 nach dv gleich 0 ist.
Ja, ja.
Eine Konstante.
Ja, ja.
So.
Konstant,
dann bleibt nur übrig.
Danke.
4 Drittel Pi Gamma mal dm nach, mal 6 dm nach dv. Und dm nach dv ist gleich m0 durch v0, voraussetzungsgemäß. Ja? Dann hätten Sie gleich 4 Drittel Pi Gamma mal 6 Sigma 0.
Ja.
Oder gleich 8 Pi Gamma Sigma 0, das ist die Poisson-Fassung. Aber die Bedingung dm nach dv gleich m0 durch v0, das gilt nicht im Raum, das gilt nur auf dieser einen Oberfläche. Und wenn es eine kugelförmige Masse ist.
Ja.
Nur, das wird nämlich leicht falsch gesehen in der Physik. Die Kollegen, die haben das dann irgendwann mal im Studium gelernt und dann vergisst man den Kram.
Ja, ja.
Das ist ganz logisch. Und dann hinterher, wenn es wiederkommt, dann vergisst man nämlich, dass das nur auf im Fall einer kugelförmigen Masse und nur auf der Oberfläche gilt. Ja, das ist nämlich, und da muss man dran denken, das geht nicht. Andererseits, wenn ich jetzt sage, das soll im ganzen Raum gelten, dann ist ja m gleich m0 plus Feldmasse.
Ja.
So, wenn Sie das jetzt aber differenzieren, dm nach dv, dann bleibt, dann geht dm0 nach dv ist gleich 0, dann bleibt nur die Feldmasse. Und das geht auch nicht, das können Sie nicht benutzen, um jetzt diese Konstante zu bestimmen. Denn jetzt hätten Sie ja die Gleichung, die gilt lediglich im Leerraum. Und wenn dann die Feldmasse vernachlässigt wird, ist die Sache divergenzfrei.
Ja.
Das ist auch nicht wahr. Im Innern der Masse gilt die Poisson-Fassung aber auch nicht, denn da kommt jetzt die Feldmasse wieder dazu. Und M0 verändert sich. Nun müssen Sie interpretieren, dieses 15, was Sie aus der Polarkoordinatentransformation, dieses 15, V mal D2 nach DV Quadrat plus 6, D durch dV oder wie das war. Das beschreibt, was für eine Massendichte beschreibt das? Das beschreibt eine Differenz von Dichten. Nämlich die tatsächliche Dichteverteilung der Feldmasse schlechthin minus der Massendichte, die, und zwar der Masse, die in dem gerade betrachteten Volumen ist. Und da ist immer die Masse M0 mit drin. Minus dieser Dichtung, das müssen Sie einsetzen. Wenn Sie das aber machen und Sie nehmen den negativen Term rüber auf die andere Seite, dann kommen Sie genau zu der Formel, von, die hier angegeben worden ist.
Ja, das war ein bisschen schnell gegangen.
Ich habe das übersehen, denn wir alle sind dem ausgesetzt. Ich wette, wenn ich jetzt bei MBB ein paar Physiker frage, auf den Klutz hin, wo gilt die Poisson-Gleichung? Das sage ich, also Umschreibungsgravitation. Man könnte mal probieren, wie viel denken noch dran, wo das eigentlich gilt. Nämlich gar keiner, weil das nie vorkommt. Und hier war es so, ich habe diese ganze Geschichte routinemäßig einfach so immer stehen gehabt. Natürlich nicht mehr dran gedacht, was das eigentlich für ein Entstehungsprozess ist. Und ja, ist es bloß ein Segen, dass das andere denn doch merken. Aber es hat ja bei Ihnen auch sehr lange gedauert. Und Müller hat es aus eigener Kraft gar nicht gefunden. Es ist ja ein Segen, dass dann man auch sagt, hier, das, ich war erst ganz verblüfft, weil ich die Geschichte vergessen hatte. Dann
ging es Ihnen doch auch so.
Meine Frau, Moment, weil tatsächlich, wenn ich den da kommt dies eigentlich durch R-Quadrat ja nicht vor. Und dann dachte ich zu meiner Frau, jetzt muss ich mal sehen, wie ich das früher gemacht habe. Und dann haben wir alte Klamotten rausgesucht, die jetzt eigentlich schon, 10, 11 Jahre schlummern. So, und dann sagte ich, ach du grüne Leute, da hast du ja vergessen. Es ist natürlich widerlich, dass das jetzt schon im Umbruch war, dass ich da jetzt keine Zeit, das wäre so schön da reingegangen. Ich habe aber ohnehin antizipiert. Zum Beispiel diese Rotverschiebung. Ich meine, ich kann das natürlich den Leuten überlassen, sich diese Hubble-Konstante selber herzuleiten. Man kann es machen. Man muss da bloß eben diese richtig integrieren und so. Aber das wollte ich ohnehin noch machen. Und dann auch bei diesen anderen zwei, wenn die Nukleonenkräfte so beschaffen sind, dass sie die Gravitationsgrenze nicht verändern, dann hängt das Ganze nicht, dieses O, diese attraktive Grenze, hängt dann nicht vom mittleren Atomgewicht ab, sondern ist für die ist eine Naturkonstante. Und zwar, jetzt sieht es dann so aus, dann müssen Sie den alten Wert für das Proton oder für das Nukleon, weil das die eigentlichen Elemente der Materie sind. Das heißt, für jede Elementarteilchensorte gäbe es einen anderen Wert. Das ist aber unwichtig, weil wir es hier nur mit Nukleonen zu tun haben. Dann kriegen Sie eine Naturkonstante, nämlich Rho für das Nukleon dividiert durch 2Pi. Das ist dann konstant. Und das liefert einen Wert, der liegt bei ungefähr 15 Millionen Lichtjahren. Das ist an sich gar kein schlechter Wert. Er würde sich auch mit dem, eigentlich deckt er sich in etwa mit dem Wert, nur der streut eben, aus dieser Russell-Zusammensetzung ergibt, im anderen Fall.
Was ergab das, 43 oder 26 oder was war das?
Ja, die Konstante, Kubus des mittleren Atomgewichtes mal des Stars ungefähr 46 Megaparsec. Aber wenn jetzt n gleich 1 ist, dann würde das bedeuten, dass die Abhängigkeit nicht mehr da ist und dann müssen Sie die Wellenlänge anders definieren als zyklische Wellenlänge. Und dann kommt der Faktor 1 durch 2 Pi aber dazu. Dann müssen Sie statt n hoch 3 gleich 2 Pi setzen. Dann kriegen Sie es auch.
Ja.
Und das wird dann eigentlich doch recht plausibel. Mhm. Nur, jetzt die Frage, einer der beiden Wege ist falsch.
Mhm.
So, jetzt muss man sehen, dass man den durch Beobachtung falsifiziert. Wenn nämlich der Fall, der erste Fall richtig ist, dann wäre anzunehmen, dass der Nova-Ausbruch durch so eine durch Konglomerate von sozusagen Nukleonenflüssigkeit, nicht wahr? Hm. Dass dann Konglomerate von immer höherem Atomgewicht entstehen, Danzer meinte, das gibt es mit Sicherheit. Da hat aber keiner die richtige Gedanken darüber gemacht. Und dann könnte sich plötzlich sprunghaft die Gravitationsgrenze zurückziehen unter die Sternenoberfläche.
Ja, eben, nicht? Was war auch schon mal, ja.
Das nicht?
Auch
dann könnte man, aber dann müsste zumindest kurzfristig, könnte ja dann nachher sich wieder ein Raum ausdehnen.
Ja.
Oder bei Neutronensternen, da würde das sowieso nicht gelten. Dann könnte man sich mal überlegen, unter welchen Bedingungen kann so ein Gebilde überhaupt ein attraktives Gravitationsfeld haben.
Hm.
Oder sehen die Beobachtungen ganz anders aus?
Ja, ja.
Ich fürchte bei einer, sie sehen
vielleicht,
anders.
Ja.
Dann wird allerdings der zweite Weg wirksam. Dann hat Auerbach recht, der sagt, wieso sollen eigentlich die Nukleonen wissen,
Ja,
das wissen die schon. Wenn nämlich die Nukleonenkräfte das Ganze bestimmen, dann ja. Wenn sie es aber nicht bestimmen, dann kann man das ziemlich naiv machen. Es würde allerdings für die weiterführenden Aussagen, oder auf die weiterführenden Aussagen in Bezug, also auf Tau hat es gar keinen Einfluss. Nicht? Weil das da sowieso nachher weggeht im Limes zum Leerraum. Das ist völlig wurscht, wie das gemacht wird.
Ja, aber auf den Zeit-Nullpunkt war es wahrscheinlich, oder?
Nicht. Ja, das könnte vielleicht, aber auch nur wenig, denn, Moment, da geht zwar dies nachher für die kleinstmögliche untere ponderable Schranke, geht das ein, das würde wahrscheinlich um 1 durch 2 Pi den ganzen Kram verschieben.
Aha.
Das macht aber auch nichts aus.
Ja.
Ja, denn für uns kann es eigentlich ziemlich wurscht sein.
Ja.
Und andere Lösungen treten für den Zeitnullpunkt da auch nicht auf.
Ja.
Also es ändert eigentlich an all den Überlegungen so gut wie gar nichts.
Mhm. Dann wollen wir mal hier wieder weitermachen, dass
aber das wollte ich sowieso noch, den zweiten Weg auch noch bringen, damit man hier vergleichen kann. Vielleicht gibt sich auch zumindest die Andeutung einer Falsifikation des alten Weges.
Ja.
Und in dem Rahmen werde ich das ohnehin noch machen.
Ja.
Nur es hätte sich bildschön, das ist ein Schönheitsfehler an dem Buch.
Naja,
hier raus, wenn die jetzt das als Gravitationsfeld ausdeuten, 1 plus 2 V² durch C², dann käme für die Gravitationswellengeschwindigkeit Omega gleich 10 mal Wurzel aus 2 raus.
Ja, ja.
Ich nehme nämlich an, das ist nämlich der Wert von, Weber und Wheeler. Mhm. Ich nehme nämlich an, dass die so einen Trick da auch drin haben.
Mal weiterlesen.
Zeitdimension, nicht weiter geometrisch, nicht weiter strukturiert. Die laufen also sozusagen euklidisch weiter.
Ja, aber warum er da nun, da hätte er doch ebenso gut sagen können, 3dt².
Ich verstehe es auch nicht. Jetzt soll doch aber sechsdimensional sein, weil das innen ist. Ich weiß auch nicht.
Ja. Denn das dann diese drei, das hätte
wenn die sowieso hier zusammengefasst werden, das ist überhaupt nicht einzusehen.
Dann kann er es doch reinziehen in das BR, was er da vorsetzt vor die
Karte. Das ist ein Abstand im Raum, nicht?
Aber ich meine,
er könnte die alle zusammenpacken.
Ja.
Wenn er da, so wie ich das sehe, dt² 1 plus dt² 2 plus dt² 3, kann er eine neue Größe einführen, nämlich dt².
Ja, eben. Vor allen Dingen, weil hier noch eben dieser Faktor davor steht, nicht? Den kann er da reinziehen. Ich weiß nicht. Also, das macht er und dann erhält er exakte Lösung für a von r und b von r aus den Feldgleichungen. Die Geodätengleichungen werden dann erhalten für ein Teilchen, auf der Bahn über dem über einer zentralen Masse oder um eine zentrale Masse. Das ist es. Ja,
ich
also mindestens
das 3,5. Also.
Ja.
Ja, außerdem, diese ganze Geschichte scheint mir insofern schon auch anfechtbar zu sein, weil der ja eine positiv definierte
Metrik hat. So, jetzt lese ich einfach bloß durch diesen.
Los.
Ja, gleich, wir müssen bloß durch diesen Absatz hier lesen, dann haben wir es.
Du hättest ja noch was reinschreiben müssen.
Ach, das mache ich doch.
Da. Also bloß nochmal diesen Absatz, wir brauchen.
Den muss ich dabei haben.
Ja. Wir brauchen das ganze Zeug nicht zu lesen, weil wir ja wissen, dass
Wir
weswegen die Fehler kommen. Ich lese bloß noch, das ist ja nicht.